Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Vielleicht ist einer so lieb und schließt die Tür. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 29. Sitzung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement. Ich begrüße die Ausschussmitglieder ganz herzlich. Es sind noch nicht alle anwesend. Es sind uns noch weitere Kolleginnen und Kollegen angekündigt. Ich begrüße die Sachverständigen ganz herzlich, Frau Janina Krüger, Geschäftsführerin von Ehrenamt Agentur Essen e.V. Ich begrüße Frau Caroline Kuhl, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft des Seniorenbüros e.V. Sie sind uns per Zoom zugeschaltet. Ich begrüße Herrn Erik Rahn ganz herzlich, Projektleiter der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. Auch Sie sind uns per Zoom zugeschaltet. Ach, Herr Rahn, Sie sind hier in Präsenz. Das ist natürlich viel besser. Guck mal, das war genau das. So, aber der nächste Sachverständige, Herr Hendrik Rathmann, Pressesprecher von Ehrenamt Agentur Essen, ist uns per Zoom oder sollte uns per Zoom zugeschaltet sein. Und ich begrüße Frau Elke Schilling, erste Vorstandsvorsitzende von Silbernetz e.V. Sie sind in Präsenz da. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Angelika Schmidt, Sprecherin des Beirates der Akademie für Ältere Wiesbaden e.V., auch per Zoom. Auch Sie sind uns ganz herzlich willkommen. Ja, ich begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne und darf noch einmal einen Geburtstag oder nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Seit der letzten Sitzung hatte Nadine Hieselhaus Geburtstag am 12.10. Nachträglich herzlichen Glückwunsch. Einige Hinweise. Die Aufzeichnung der Sitzung zur Erstellung eines Protokolls sowie die Veröffentlichung des Protokolls im Internet. Bitte an die Anzuhörenden die Mikrofone immer benutzen, damit sie auch gut zu hören sind und wir das gut aufzeichnen können. Und die Hinweise auf die Tribüne. Es ist nicht gestattet, Bild- und Tonaufzeichnungen dieser Sitzung zu machen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen und Sie können sie alle in der Mediathek anschließend abrufen. Ja, die Tagesordnung, meine Damen und Herren, liegt Ihnen vor. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Tagesordnung einverstanden sind. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 1 auf, Beschlussfassung über die Durchführung der Sitzung am 18. Dezember. Die Obleute-Runde hat sich vereinbart, am 13. November 2024 statt einer regulären Ausschusssitzung einen Auswärtstermin zu absolvieren. Die Einzelheiten werden wir jetzt in der kommenden Obleute-Runde im Anschluss an die Sitzung besprechen. Und die Obleute haben sich darauf verständigt, sich in der Sitzung am 18. Dezember dann thematisch mit der dann fertigen und auf dem Engagementtag am 9. und 10. vorgestellten Bundesengagementstrategie zu beschäftigen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Sind Sie damit einverstanden? Das klingt gut. Okay, dann ist das so beschlossen. Ich rufe den Top 2 auf, das Fachgespräch Engagement von Seniorinnen und Senioren vor Ort. Ja, dann kommen wir zum heutigen Fachgespräch und vielleicht ein bisschen was zum Ablauf. Die Eingangsstatements, meine sehr geehrten Damen und Herren, dürfen Sie zwischen 5 und 8 Minuten halten. Das wäre schön, wenn Sie die Zeit einhalten könnten. Ansonsten sieht es mit der Zeit nach hinten bei uns ein bisschen eng aus. Im Anschluss gibt es die Fragerunden. Fragen der Fraktionen werden gesammelt und dann werden die Fragen durch die Sachverständigen beantwortet. Bitte die Fragenden dann, also die Fragesteller, bitte direkt sagen, an wen oder welche Sachverständige die Frage gerichtet ist. Und nach diesem Schema werden wir dann mehrere Frage- und Antwortrunden bearbeiten. Der Hinweis sei mir noch gestattet, dass die Ehrenamtsagentur Essen und die Bundesarbeitsgemeinschaft des Seniorenbüros, die teilen sich jeweils die Zeit von 8 Minuten. Das ist so vereinbart, wenn ich das richtig übermittelt bekommen habe. Und damit scheinen Sie dann auch einverstanden zu sein. Ja, dann darf ich die Runde eröffnen. Und ich beginne in alphabetischer Reihenfolge und darf Frau Janina Krüger bitten, jetzt ihr Eingangsstatement zu halten.
Genau, Frau Krüger ist Hendrik Rathmann, weil Frau Krüger sich leider krank melden musste. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht falsch verstanden. Unsere Redezeit als Ehrenamtagentur beträgt jetzt rund 4 Minuten. Ist das richtig oder habe ich 8 Minuten zu sprechen?
Acht Minuten.
Okay, dann war das Missverständnis. Super, dann starte ich gerne mit einer kleinen Präsentation und gebe mir Mühe, es nicht zu überstrapazieren. Ich hoffe, Sie können alles jetzt gut erkennen in Berlin und wo auch immer Sie zuschauen.
Ja, das sieht gut aus.
Super, genau. Wir haben es genannt, ein Denkanstoß und lokaler Erfahrungsbericht der Ehrenamtagentur Essen e.V., weil es soll ja heute darum gehen, die Frage zu stellen, wie und wo engagieren sich ältere Menschen in der Bundesrepublik Deutschland? Ich habe es gerade gesagt, Frau Krüger lässt sich entschuldigen, sie ist leider erkrankt. Deswegen müssen Sie mit mir vorlieb nehmen. Wir hätten das sonst in Tandem gemacht. Das ist auch mal eine gute Ergänzung zwischen alt und jung, sage ich mal, Mann und Frau. Genau. Wir sind die Ehrenamtagentur Essen. Wir sind eine freiwillige Agentur, wie sie es häufiger gibt in Deutschland. Wir sind in Essen angesiedelt, mitten im Herzen des Ruhrgebiets. Und bevor ich gleich eingehe auf unsere Perspektive, auf unsere Erfahrung, hatten wir uns überlegt, geben wir Ihnen kurz einen Einblick, wie denn die Infrastruktur für die Zielgruppe älterer Menschen in Essen aussieht, weil das wird auch sicherlich Teil Ihrer Fragen später sein und hilft Ihnen auch, uns und unsere Perspektive zu verorten. Es gibt die Zentren 60+. Das ist seit 2020 eine Neuausrichtung in dieser Großstadt von 500.000 Menschen. Die offene Seniorenarbeit wird hier wohnortnah und im Sozialraum älterer Menschen organisiert. Die Zentren 60+ sind eine Kooperation der Stadt Essen mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden. Sie sehen auch die Logos, es sind wirklich alle klassischen Wohlfahrtsverbände mit dabei. Und Essen ist unterteilt in 9 Bezirke. Wir haben 50 Stadtteile. Und wenn man mal schaut, diese Zentren, die Anlaufstellen sind für Menschen Ü60 und ihre Angehörigen, diese bisher 12 Zentren in den 9 Bezirken haben jeweils 1,5 Stellen. Sprich, 18 Hauptamtliche kümmern sich als direkte Ansprechpartner eben für die Belange der rund 166.000 Menschen in Essen, die Ü60 sind. Genau, diese Zentren 60+ haben nicht originär die Rolle, das Engagement zu fördern. Genauso wenig haben es die Seniorennetzwerke. Es gibt Seniorennetzwerke mittlerweile auch in immer mehr Stadtteilen. Das ist auch eine Idee, die Zentren 60+ vorantreiben sollen. Seniorennetzwerke sind Netzwerke, wo sich Menschen Ü60 selbst organisieren. Und das muss auch angeleitet werden. In diesen Netzwerken sollen einige Herausforderungen, die man im höheren Alter hat, denen soll begegnet werden. Vorrangig geht es aber darum, dass man Kontakte knüpft, Freizeitaktivitäten organisiert, aber auch gemeinsame Interessen formuliert. Das ehrenamtliche Engagement spielt hier eigentlich auch keine Rolle. Dann haben wir noch mal geschaut, was gibt es für andere Organe, um die Interessen von älteren Menschen in unserer Stadt zu bündeln und zu formulieren. Da gibt es den Seniorenrat der Stadt Essen. Den gibt es auch schon viele Jahre. Seit 1997 vertreten seine Mitglieder ehrenamtlich die Belange der älteren Generation. 34 stimmberechtigte Mitglieder kommen hier zusammen. Immer für eine Ratsperiode werden sie vom Rat vorgeschlagen. Und hier oben steht es nochmal, sie sind die politische Interessensvertretung der mehr als 166.000 BürgerInnen der Stadt Essen ab 60 Jahren. Auch nochmal fürs Verhältnis, wir sind eine Großstadt mit fast 600.000 Menschen. Das ist so die Basis der Infrastruktur für ältere Menschen. Welche Rolle spielt die Ehrenamtagentur? Wir sind, wie eingangs gesagt, eine freiwillige Agentur. Uns gibt es seit 2005. Sie sehen in der Reihe unser Team. Wir sind durchaus auch divers. Auch Menschen älteren Alters sind dabei. Ich bin, glaube ich, einer der Jüngeren. Und wir sind die zentrale Anlaufstelle für ehrenamtliches Engagement in Essen. Und das würde ich jetzt aussparen aus Zeitgründen. Ich habe ein bisschen aufgeführt, was wir alles machen. Sie sehen es. Unser Fokus ist sehr breit. Wir organisieren, wir ermöglichen, wir beraten. Wir sind auch eine Art Lobby und wir sind auch in Krisensituationen da. Also alles, was das zivilgesellschaftliche Engagement in unserer Stadt betrifft und bewegt, darum kümmern wir uns. Und Vernetzung ist auch immer ein wichtiger Aspekt. Die Netzwerke haben wir unten mal aufgeführt. Unter anderem sind wir auch Teil der BAGFA, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen. Über die kam, glaube ich, auch die Einladung, heute hier zu sprechen. Es geht um unsere Erfahrung. Ich habe die Zahl gerade schon genannt. Rund 166.000 Menschen, Ü60, leben in unserer schönen Stadt. Sie haben uns auch gefragt, ja, können Sie uns ein paar Statistiken auch nennen? Dazu sagen wir, wir erheben zumindest nicht standardmäßig, nicht das Alter der Menschen, die sich an uns richten. Aber wir können sagen, mit Blick auf unsere Datenbank, dass von den rund 3.000 registrierten Ehrenamtlichen 500 Personen freiwillig angegeben haben, dass sie Ü60 sind. Basierend auf diesen Zahlen, aber auch den daraus verdeutlichten täglichen Kontakt mit der Zielgruppe, haben wir ein paar Beobachtungen, so nennen wir es mal, zusammengetragen. Da haben wir wirklich unser Team befragt. Was uns auffiel, die digitalen Kompetenzen der heute Ü60-Jährigen, die ist gut oder auch zunehmend gut. Wir vermitteln in Ehrenämter ja nicht nur durch die persönliche Beratung, sondern haben auch einen Engagementfinder, so nennen wir das, wie ein Online-Shop, um sein persönliches Wunsch-Ehrenamt zu finden. Und der wird auch von der Zielgruppe Ü60 genutzt. Wenn man jetzt verstehen möchte, wofür, für welche Themen engagieren sich Menschen Ü60 in Essen, dann sind das vorrangig Bildungs- und Patenschaftsprojekte. Klassische Beispiele, Vorlesen, Hausaufgabenhilfe, die Lernunterstützung, aber auch Ausbildungspatenschaften. Also auch der Wunsch, solidarisch als ältere Generation der jungen, jetzt nachwachsenden Generation etwas mitzugeben. Interesse besteht aber auch zum Beispiel an der Obdachlosenhilfe und dem Klimaschutz. Was uns wirklich auch merklich auffällt, viele Menschen Ü60 wollen weniger, also wollen durchaus auch Gleichaltrigen eine Unterstützung sein, aber das ist oft etwas, was gesagt wird, wenn eigene familiäre Krankheits- und Pflegeerfahrungen bestehen, dann findet man das eher belastend und möchte vielleicht etwas, wie ich gerade beschrieben habe, eher für die jüngere Generation machen. Auch die Frage nach der Motivation wird gestellt. Das sagen die Menschen selbst, die zu uns kommen. Der Verlust des Partners führt oft zu einer neuen Sinnsuche. Und ältere Menschen, kann man sich denken, suchen oft auch neue soziale Kontakte. Gleichzeitig wollen sie aber vielfach nicht mehr allzu große Verantwortung übernehmen, wie man es vielleicht im Erwerbsleben und im Familienleben machen musste über Jahrzehnte. Diese Beobachtung umfasst natürlich auch ein paar kritische Gedanken. Wir haben auch im Blick oder würden sagen, man müsste mal auch darüber sprechen, bei Menschen, die in Seniorenheimen leben. Ist das vielleicht eine Zielgruppe, die wir vergessen, wenn es darum geht, Engagement zu fördern? Also auch diese Menschen sehnen sich Anschluss und Aufgaben. Vielleicht kann man da etwas verändern, wie wir unsere Angebote stricken. Aufsuchende Arbeit ist auch so etwas. Wenn Menschen aus verschiedensten Gründen nicht mehr so mobil sind und das Haus nicht mehr so oft verlassen, wie erreicht man diese Menschen und kann sie auch motivieren, sich einzubringen mit ihren Erfahrungen, Kompetenzen? Also die aufsuchende Arbeit, das ist so eine Sache, wo zumindest in Essen keine Finanzierung besteht. Und wir wollen ermutigen, dass es sich sehr lohnt, gesamtgesellschaftlich den Blick für Talent und Erfahrung Älterer zu entwickeln. Diese Zielgruppe, die sogenannten Babyboomer, haben einiges zu bieten. Und da wir aus Essen kommen und auch bewusst angefragt wurden, unsere Erfahrung im Ruhrgebiet zu teilen, es gibt eine Unterrepräsentation von Frauen, älteren Frauen. Und da kommen wir zu einem Punkt, den wir heute sicherlich noch ein paar Mal besprechen werden. Ehrenamt muss man sich leisten können. Also
Herr Hartmann, darf ich?
Ja. Die Zeit?
Es ist eine Minute drüber und vielleicht okay. Können wir das dann in der Fragerunde thematisieren. Können wir uns darauf verständigen?
Gerne.
Ja?
Okay. Oh.
Dankeschön für Ihr Eingangsstatement.
Gerne.
Dann darf ich Frau Kuhl bitten, das Eingangsstatement zu halten. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Caroline Kuhl. Ich bin seit einem Jahr die Geschäftsführerin der BAS. BAS, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros, die es seit 1996 gibt. Und es gibt aktuell knapp 500 Seniorenbüros bundesweit, wo die Hälfte ungefähr Mitglied bei uns ist. Genau, wir als BAS, wir fördern den fachlichen Austausch zwischen den lokalen Seniorenbüros und setzen uns vor allem auch für ein differenziertes Altersbild ein. Dabei geht es uns vor allem auch darin, die Seniorinnen als also mit einer ressourcenorientierten Sicht zu sehen und auch das selbstbestimmte Leben im Alter zu fördern, auch trotz Einschränkungen. Genau, das ist so wie als BAS. Die Seniorenbüros lokal, die sind die Anlaufstellen, die sich um alles rund ums Alter kümmern. Also sie informieren, beraten Hochaltrige, bieten aber auch ganz unterschiedliche Angebote an. Ähnlich wie Herr Rathmann eben auch schon genannt hat. Genau, die Angebote sind da sehr, sehr ähnlich. Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe von uns als BAS beziehungsweise den Seniorenbüros ist die Förderung und die Unterstützung des freiwilligen zivilgesellschaftlichen Engagements der älteren Menschen. Dazu muss man sagen, dass ungefähr 70% der Seniorenbüros in kommunaler Trägerschaft sind und ungefähr 30% in Vereinsstrukturen oder Wohlfahrtsverbänden. Genau. Eine bundesweite Förderung für Seniorenbüros gibt es aktuell nicht. Und ähnlich, genau wie bei Herrn Rathmann, es fehlt dann auch an finanziellen und personellen Ressourcen vor Ort. Gerade in ländlichen Räumen ist das nochmal deutlich in Ostdeutschland zu sehen. Genau. Bevor ich an meinen Kollegen Heran übergebe, noch ganz kurz zu den Bundesprogrammen, bei denen wir uns gerade beteiligen. Das ist einmal das Programm Demokratie Leben, wo wir mit dem Projekt Generation, Kulturen und Vielfalt vertreten sind, und das Programm Menschen stärken Menschen, wo wir mit dem Projekt Chancenpatenschaften dabei sind. Und das zeigt, dass das Engagement der Älteren ja oft vielfältig ist und auch generationsübergreifend gestaltet wird. Und dann übergebe ich an meinen Kollegen, der vor Ort in Berlin ist und unser Projektleiter im Projekt Menschen stärken Menschen.
Ja. Herzlichen Dank, Frau Kuhl.
Dann mache ich gleich weiter, ne? Ja, also Sie hatten ja auch gefragt, wie ist das mit der Beteiligung der Älteren und den verschiedenen Gruppen, die ist ja in der großen, sozusagen ist ja ein Mehrgenerationen-Ding eigentlich, wenn man sich das genauer anguckt. Aktuelle, ganz aktuelle Zahlen gibt es dazu ja leider nicht. Der letzte Freiwilligenservice ist 2019, da ist zum Beispiel auch die ganze Pandemie ja gar nicht abgebildet, die ja sicherlich da auch Einflüsse gehabt hat. Wenn man auf diese älteren Zahlen jetzt guckt, kann man sagen, also die sogenannten jüngeren Alten, also sagen wir mal zwischen 65 und 75, die sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sogar tendenziell überrepräsentiert gewesen. Natürlich lässt das damit zunehmendem Alter ein bisschen nach. Also das ist ja gegebenenfalls mit Einschränkungen verbunden, der Mobilität und dergleichen mehr. Und dann nimmt das ein bisschen ab. Aber selbst bei den über 80-Jährigen ist die Beteiligung eigentlich noch relativ hoch. Also recht hoch, würde ich sagen. Insgesamt sehen wir das so, dass Ältere eine ganze Menge zum bürgerschaftlichen Engagement und damit auch zum sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beitragen. Und was man auch feststellen kann, dass ihr Einsatz oft längerfristig ist, also nicht so stark projektbezogen wie bei Jüngeren, und dass sie mehr Zeit aufwenden für ihre Engagements. Also das vielleicht so zu dem allgemeinen Bild. Und das zeigt sich im Grunde auch dann vor Ort bei den Seniorenbüros. Das bestätigt sich im Grunde. Was die Zielgruppen betrifft, da hatten Sie auch gefragt, wer wird denn weniger erreicht? Also wen erreichen Sie nicht so stark? Und da muss man sagen, das sind Menschen, häufiger jedenfalls Menschen mit Migrationshintergrund, Personen mit geringem Einkommen, das wurde hier, glaube ich, gerade auch schon angedeutet vom Kollegen, und Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen. Und das zeigt sich sowohl in den allgemeinen Zahlen im Freiwilligen-Survey als aber auch in der realen Praxis vor Ort. Und das heißt für uns, wir müssen diese Personengruppen noch gezielter ansprechen und eventuell auch mit zugehenden Angeboten arbeiten, die eben natürlich einen gewissen Aufwand auch bedeuten. Migrantische Communities engagieren sich häufiger also eher informell und nicht in den vorhandenen sozusagen Strukturen. Und deshalb könnte ein Ansatz aus unserer Sicht sein, dass wir stärker in Kooperation gehen mit migrantischen Selbstorganisationen und auch in die Entwicklung gemeinsame Projekte. Also das scheint ist eine gewisse Herausforderung. Weitere Hürden, die wir sehen im Engagement, sind zum Teil Altersgrenzen, die es im Engagement noch gibt. Das erscheint ja wenig sinnvoll, wenn wir jetzt derzeit über eine Verlängerung der Erwerbsarbeitszeit reden. Wie es kommt, wissen wir nicht, aber es wird jedenfalls debattiert darüber. Dann scheint es ja noch viel weniger plausibel, dass man da gleichzeitig sozusagen Altersgrenzen im Ehrenamt, im Engagement aufrechterhält. Es bestehen zudem Barrieren für Hochaltrige, also Menschen mit gesundheitlichen Mobilitätseinschränkungen, was oft tatsächlich auch eine bauliche Frage ist, aber eben nicht nur. Soziale Isolation und Einsamkeit, ein Thema, was ja momentan sehr stark diskutiert wird, sind sicher auch hemmende Faktoren. Das kann sich sogar gegenseitig sozusagen aufschaukeln. Altersarmut ist ein klar begrenzender Faktor für die Aufnahme eines Engagements. Und hier können aus unserer Sicht die Entwicklung, Vermittlung von passenden Engagements eine stark sozial integrative Wirkung haben. Ja. Zum Thema Infrastruktur, Einrichtung könnten wir jetzt eine ganze Menge sagen. Die Zeit ist dafür aber, glaube ich, nicht vorhanden. Ähnlich wie die Freiwilligenagenturen sind die Seniorenbüros ja eine Gründung der 90er Jahre. Die Kollegin hat gesagt, wie lange es die BRS inzwischen auch schon gibt. Und aus unserer Sicht hat sich jetzt, das ist also nicht nur unsere Auffassung, sondern auch vielfach belegt, dass lokale Anlaufpunkte für engagementwillige Interessierte vorhanden sein müssen. Das kann man also auch belegen. Also ganz kurz gesagt, Ehrenamt braucht eben eine hauptamtliche Struktur, die unterstützend und begleitend vorhanden ist. Das ist Ihnen ja alles ohnehin schon bekannt. Ich wollte es aber nur noch mal gesagt haben. Und ein Potenzial, danach wurde ja, glaube ich, auch gefragt, wird natürlich zum Teil gesehen in den sogenannten Babyboomer, nenne ich sie mal, also die große Alterskohorte, die jetzt quasi sukzessive in den Ruhestand geht. Wir sehen das so, dass die tendenziell sehr gut ansprechbar sind für eigenes Engagement. Allerdings hat ja die Bindung an traditionelle Strukturen und Vereine und dergleichen deutlich nachgelassen. Und da müssen wir, glaube ich, noch stärker in Form von zeitlich begrenzten Projekten denken und noch deutlicher an den Interessen der Engagierten selbst ansetzen. Das heißt, wir müssen die Leute eigentlich fragen, was wollt ihr machen? Und ich sage, hier ist ein Ehrenamt, kannst du das nicht mal für uns erledigen? Ich glaube, das ist ein Angebot, was viele dankend ablehnen werden. Und das heißt, es geht auch um Formen der Mitgestaltung und letzten Endes auch Mitbestimmung. Und dann sollte das auch gelingen, also jedenfalls ein Teilbereich dieser großen Anzahl an Älteren mit Kompetenzen und Lebenserfahrung auch ins Engagement einzubinden. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Rahn. Dann darf ich Frau Schilling bitten. Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ein Bedürfnis, zu diesem Thema zu sprechen, weil Silbernetz ist sozusagen, wir sind Ohr und Stimme der unsichtbaren Alten in Deutschland. Das heißt, die schon im Vorfeld jetzt als immobil erwähnt wurden, das sind die, die bei uns am Telefon sind, die aber auch zum Teil als Ehrenamtliche bei uns mitarbeiten. Darf ich um die nächste Folie bitten? Genau, das ist diese. Wir sind ein dreiteiliges Angebot mit unserer Hotline, dem Silbertelefon einfach mal reden, mit den Silbernetz-Freundschaften, wo der oder die Ehrenamtliche ihren älteren Menschen einmal die Woche anruft für ein persönliches Gespräch und mit dem Thema Info, weil ältere Menschen haben ungefähr, also 30% der Menschen jenseits der 60 wissen nicht, was es an Angeboten für sie im Umfeld gibt. Und ich denke, das ist schon mal ein ganz gravierendes Problem letzten Endes. Wir haben in den sechs Jahren unseres Bestehens über 600.000 Anrufe gehabt, die im Prinzip so von etwa 100.000 Menschen getätigt wurden. Und deswegen sagen wir, also wir sind wirklich anders als normale sozioökonomische Studien, sind wir das Ohr derjenigen, die einfach von Studien nicht erreicht werden. Und wir kriegen damit ein Bild von Problemlagen, die durch Studien nicht geschildert werden. Ich habe hier nächste Folie. Ja, das ist die Anrufverteilung in den letzten Jahren. Das heißt, wir wachsen jährlich um etwa 15% im Anrufaufkommen, aber nicht in der Finanzierung. Das ist eines unserer Hauptprobleme. Wir organisieren viel Ehrenamt. Wir geben letzten Endes das, was wir von den Problematiken älterer Menschen hören, weiter in die Politik, aber auch in die Verwaltungen. Aber wir sind dafür selber so schwach unterstützt, dass wir immer wieder so an der Kante lang balancieren des Überlebens. Genau. Bitte die Fakten, die nächste Folie zum Thema Ehrenamtliche. Es ist eine kleine Organisation eigentlich, ne, mit diesem großen Angebot mit etwa 325 Ehrenamtlichen. Davon sind an der Hotline, dem Silbertelefon, etwa 60 aktiv. Und da kommt schon mal ein bemerkenswerter Fakt. Von diesen 60 sind 2 über 90. Und sie machen dort einen fantastischen Dienst. Wir kriegen ja auch die Rückmeldungen von unseren Anrufern. Das heißt also, es macht keinen Unterschied, wie alt man ist, solange man dazu willens und bereit ist und die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommt. Und das können wir. Einfach aus dem Grund, diese Kolleginnen können von zu Hause aus arbeiten, sie kriegen die Technik zur Verfügung gestellt. Das Einzige, was sie brauchen, ist ein Router. Und dort kommt schon wieder die Barriere, die auch im Vorfeld schon erwähnt worden. Menschen, die sich kein Internet leisten können, sind ausgeschlossen. Das ist eine Barriere, die wir nicht überwinden können. Und das bedauern wir eigentlich sehr, weil wir kriegen immer mal wieder auch einfach Anrufe von Menschen oder auch von ehemaligen Anrufern an unsere Hotline, die sagen, wir würden gerne mitmachen. Und wir können es nicht organisieren, weil die technischen Möglichkeiten nicht gegeben sind, beziehungsweise die Unterstützung vor Ort auch nicht gegeben wird, damit die Menschen sich mit dieser Technik auseinandersetzen können. Und deutschlandweit können wir das nicht organisieren. Nächste Karte bitte. Genau, so verteilen sich unsere Ehrenamtlichen über ganz Deutschland. Die roten Punkte sind die Kolleginnen am Silbertelefon. Es ist leicht zu sehen, klar, unser Gründungsstandort ist Berlin. Die ersten anderthalb Jahre haben wir in Berlin gearbeitet. Und hier sind wir natürlich am meisten auch bekannt, weil unsere Öffentlichkeit geht im Wesentlichen über das Fernsehen. Das Thema Einsamkeit ist eins, das medial sich eines hohen Interesses erfreut, weswegen wir auch immer wieder die Chance haben, uns im Fernsehen zu präsentieren. Und ja, der regionale Sender gibt uns dort schon einen Vorrang. Aber man sieht eben auch, im Westen Deutschlands, im Süden Deutschlands ist es richtig gut verteilt. Und es ist also jetzt ein Querschnitt von vor anderthalb Jahren. Es ist inzwischen mehr geworden, was wir an Ehrenamtlichen am Telefon, aber eben auch in diesen Freundschaften haben. Und auch für die Freundschaften, die Ehrenamtlichen, die sind altersmäßig weit gesplittet zwischen 20 und 95. Die rufen also einmal in der Woche ihren älteren Menschen an für ein persönliches Gespräch. Wir haben festgestellt, dass die Älteren, die gerne diese Anrufe hätten, diese Kontakt hätten, wenn sie zu Hause leben, in der Regel sagen, ich hätte gern jemand aus meinem eigenen Alterskreis, da muss ich nicht so viel erklären. Und wenn sie im Heim leben, das sind sehr viel weniger, weil der Zugang zum Telefon allein schon ist für Heimbewohner oftmals sehr erschwert durch die technischen Bedingungen im Heim. Die sagen dann, wissen Sie was, alte Leute habe ich den ganzen Tag um mich, geben Sie mir jemand Junges. Und wir können beides bieten und das ist das Wunderbare dabei. Genau. Diese 300 und Äppelstückchen Ehrenamtlichen betreuen wir mit 2 Hauptamtlichen in Teilzeit. Das ist unseren Möglichkeiten geschuldet, unseren finanziellen Möglichkeiten geschuldet. Die Kolleginnen machen eine super Arbeit und manchmal kommt es dann halt doch zu Schwierigkeiten und Problemen, weil einfach 300 Menschen haben Bedürfnisse, die kann man nicht mit anderthalb Beschäftigten abdecken. Da haben wir ein fettes Problem. Genau. Also, was sind unsere Schlussfolgerungen letzten Endes, wenn ich direkt zum Engagement von Seniorinnen vor Ort gefragt werde? Vor Ort heißt für uns die ganze Bundesrepublik. Einmal ist es tatsächlich diese Schlussfolgerung, Ehrenamt ist eben mehr. Engagement ist mehr als nur Ehrenamt, so rum. Weil Nachbarschaftshilfe, Pflegeunterstützung, das alles ist auch Engagement, ist aber in diesen allgemeinen Ehrenamtsbegriff nicht involviert, braucht aber eigentlich auch Unterstützung, Beförderung, Finanzierung mitunter, damit es geleistet werden kann. Und ja, der Spruch ist schon ein paar Mal gefallen, Ehrenamt muss man sich leisten können. Jemand, der keinen Internetanschluss haben kann, kann auch nicht bei uns mitarbeiten. Das schließt Menschen aus, egal welchen Alters, das ist schwierig. Und was wir bei uns natürlich feststellen, gerade in Bezug auf das Ehrenamt von älteren Menschen, wir brauchen Reflexion über die Wirkungsweisen von Diskriminierung. Und zwar von Altersdiskriminierung. Ageismus ist noch lange kein spruchreifes Wort hier in Deutschland. Letzten Endes ist das, was unser Bundesantidiskriminierungsgesetz unter Altersdiskriminierung begreift, im Wesentlichen auf das Berufsleben beschränkt. Also jenseits der 65 werden Menschen in diesen Diskriminierungsdimensionen gar nicht erfasst, aber es spielt eine massive Rolle. Insofern als, ich habe meine Minute, insofern, als wir einmal selber Stereotype verinnerlicht haben, die älteren Menschen manche Dinge, also es einfach verbieten, Möglichkeiten, Chancen und Fähigkeiten zu nutzen, die sie haben, weil sie dieses Stereotyp, ich möchte niemanden zur Last fallen oder ich bin gar nicht alt, so weit verinnerlicht haben, dass sie sich selbst verhindern in der Beteiligung. Genau. Und es gibt dann noch diese Interdependenzen. Wer also mehrfach diskriminiert wird, sprich zum Alter kommt dann noch Geschlecht, kommt dann noch Migrationshintergrund und noch viele andere Diskriminierungstatbestände hinzu, die sind völlig außen vor. Also dort gehört sehr viel mehr der Fokus hin, was dort passiert. Genau, wir brauchen Infrastruktur, hauptamtliche Betreuung, barrierearme Zugänge, technische Unterstützung, niedrigschwellige Informationen. Und das ist nochmal das ganz Wichtigste. Solange ich nicht weiß, was es rund um mich gibt, kann ich mich nicht beteiligen. Da müssen Möglichkeiten geschaffen werden, damit auch die 5 Millionen Menschen, die von den entsprechenden Statistiken als Vermeider und Aussitzer bezeichnet werden, die aber nicht wirklich die Möglichkeiten, die technischen und finanziellen Möglichkeiten haben, den Zugang zum Internet zu kriegen, die brauchen dort Unterstützung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Schilling. Und Frau Schmidt erteile ich jetzt das Wort. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Eingangsstatement jetzt auch zu halten.
So, ich hoffe, Sie hören mich.
Ja, ist das denn funktioniert.
Dann? Ja, dann ist das ja wunderbar. So, dann mache ich meinen Bildschirm mal auf. Können Sie meine Präsentation sehen?
Nein, leider nicht.
So, jetzt ist sie aber da, ne?
Jetzt tut sie. Okay. Ja, jetzt sehen wir sie.
Ja, okay. Wunderbar.
Super.
Okay, also mein Name ist Angelika Schmidt. Ich bin die Sprecherin des Beirats der Akademie für Ältere in Wiesbaden. Und gleichzeitig, weil auch diese Akademie für Ältere in Wiesbaden ein Kind der 90er Jahre ist, als sich eben die Altersbilder nochmal neu strukturiert haben, als auch Ältere aktiv wurden in Richtung Veränderung des Altersbildes, Wahrnehmung, war ich eine Hauptamtliche, die direkt bei der Gründung dieser Organisation dabei war. Inzwischen engagiere ich mich da ehrenamtlich und habe mir überlegt, ich gucke erst mal dahin, weil die gesamte Organisation Akademie für Ältere eigentlich das Resultat in ihrer Gründung der Aktivität von Älteren, vor allem Frauen war, die sich da freiwillig und bürgerschaftlich engagiert haben, zunächst mal hinzugucken, was treibt eigentlich Leute um, die sich engagieren wollen. Und da treibt die zunächst mal durchaus ein ganz egoistischer Aspekt um. Ich habe Interessen und suche Gleichgesinnte und ich möchte was schaffen für mich und diese Gleichgesinnten, wo wir gemeinsam was machen können. Das sind zum Beispiel gemeinsame Bildungsveranstaltungen, Ausflüge, aber auch gemeinsame Wohnprojekte und Netzwerke, die man gerne knüpfen möchte. Dann das, was ich mit anderen für andere tue, das ist im Grunde all das, was wir eben schon zum Thema bürgerschaftliches Engagement ausreichend gehört haben. Und dann steckt immer auch so ein anderer Gedanke noch dahinter, nämlich wenn ich da was tue, tue ich auch gleichzeitig was für mich und vielleicht für die Zukunft, in der ich auch Unterstützung, Begleitung, Betreuung brauche. Ich sorge also quasi vor. Das ist so eine Idee. Und jetzt zu uns, zur Akademie für Ältere in Wiesbaden. Uns gibt es seit 1992. Wir sind aus einer Initiativgruppe hervorgegangen. Inzwischen haben wir eine halbe Stelle als Geschäftsführung. Und unser Sitz ist die Volkshochschule, weil das Ganze eben ein Bildungsprojekt gewesen ist zunächst mal. Und wenn Sie unsere Zielsetzung und unsere Orientierung sehen, dann stellen Sie fest, ja, die Idee der Bildung wird bei uns sehr, sehr breit gefasst. Und die wird so wirklich intensiv gefasst in Richtung Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, qualifizierter Austausch, Engagement, sich einbringen, nicht abgestellt werden irgendwohin, sondern eben Kompetenzen weiter nutzen und sie für andere eben auch nutzbar machen. Jetzt haben wir traditionell in Wiesbaden ein ja sehr, sehr gut ausgeprägtes Netzwerk in der alten Arbeit. Und dieses Netzwerk greift im Grunde auch bei uns. Das heißt, es sind nicht nur Bildungseinrichtungen in unserer Organisation vertreten, sondern auch Organisationen der sozialen Arbeit, die ihrerseits wunderbare Angebote machen zum Thema freiwilliges Engagement. Wir selbst bieten zweimal im Jahr ein Programm an, an dem Ältere mitwirken. Im vergangenen Jahr hatten wir Wege aus der Einsamkeit als unser Schwerpunktthema und dazu dann auch ganz viele Angebote, die anknüpfen an dem, was wir eben gehört haben. Es geht um Information, es geht um Möglichkeiten der Beteiligung und um Möglichkeiten auch der Integration, also das direkte Ansprechen von Menschen, dass sie mit reinholen in dieses Engagement, ist uns da sehr wichtig. Und dann habe ich mal die Liste unserer Partnerorganisationen einfach nur zum Angucken. Das ist im Grunde auch das komplette Netzwerk, das wir eben schon bei der Ehrenamtsagentur in Essen gesehen haben. Die Wohlfahrtsverbände, freie Träger, Organisationen und Initiativen von Älteren, aber auch die Bildungsorganisationen, Volkshochschulen sind bei uns vertreten und bringen sich ein. Und all das sind Organisationen, die Bildungsangebote machen, die aber ebenfalls ganz intensiv freiwilliges Engagement fördern und auch einfordern. Was machen wir ganz konkret, um freiwilliges bürgerschaftliches Engagement zu fördern oder zu initiieren? Aus unseren Reihen ist die Wiesbadener Freiwilligenagentur, das Freiwilligenzentrum, hervorgegangen. Also eine Organisation, die ebenfalls einen Ehrenamtsfinder aktiviert. Das Ganze hat angefangen mit Frauen, die gesagt haben, ja, aktiv nach Beruf und Familie. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, es geht eigentlich um alle Generationen und um alle Gruppen, die da auf der Suche sind und die Unterstützung brauchen, um das Richtige für sich zu finden. Was machen wir konkret? Wir bieten in den einzelnen Organisationen Mitwirkungsmöglichkeiten an, planen, durchführen und begleiten von Bildungsangeboten, Besuchsdienste oder Selbsthilfeorganisationen. Auch die Gründung von Selbsthilfeorganisationen wird unterstützt und gefördert. Wir schaffen durch die Auseinandersetzung mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen und Entwicklungen Ideen für die Gründung zum Beispiel von eigenen Initiativgruppen. Wir haben ein Netzwerk 55+, das aus so einer Organisation hervorgegangen ist. Wir bieten mit dem Freiwilligenzentrum Wiesbaden gemeinsam sehr, sehr intensiv Vorbereitungsseminare auf den Ruhestand an. Es werden Engagementlotsen ausgebildet, die die Engagierten dann auch in ihrer Praxis begleiten. Und es werden insgesamt Seminare angeboten, die sich nennen, wie und wo möchte und kann ich mich engagieren, wo man Zeit, Rahmenbedingungen, persönliche Voraussetzungen abklärt für das Engagement. Und dann gibt es noch eine ganze Menge an Qualifizierungen für ganz bestimmte Bereiche, zum Beispiel Engagementlotsen, die haben wir schon gehört, Digitallotsen in der aktuellen Situation, wo immer stärker auch Dienstleistungen, Bankgeschäfte zum Beispiel auf digitalem Wege angeboten werden, manchmal ja fast nur noch in bestimmten Bereichen, ist es ganz wichtig, dass Menschen zu Menschen gehen und denen da Unterstützung geben, aber auch dafür sorgen zum Beispiel, dass die nötige Hardware vorhanden ist. Wir haben da eine Organisation, die kümmert sich um das Recyceln von zurückgegebenen Laptops oder Tablets, die dann zu günstigen Preisen oder zum Teil sogar kostenlos weitergegeben werden. Dann Begleitung von demenziell Erkrankten, Hospizbegleitungen und Alltagsbegleitungen für alle. All das haben wir Qualifizierungsangebote. Und natürlich ganz wichtig, wenn man sich freiwillig engagiert, muss man auch mal irgendwo Dampf ablassen. Und dafür bieten wir Gesprächskreise, Seminare, Entspannungs-, Entlastungsangebote an. Und dabei will ich es auch belassen, weil es ist ganz viel schon gesagt worden und der Rest liegt Ihnen ja auch schriftlich vor. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Ja, liebe Anzuhörende, ohne das Engagement und das Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft ja ein ganzes Stück ärmer. Und die Seniorinnen und Senioren sind daran maßgeblich beteiligt. Wir haben ja auch gehört, durch ein durchaus längeres Engagement, was sie an den Tag legen. Vielleicht sind sie es auch so gewohnt. Wir haben gehört, dass es Hürden gibt, wie die Altersgrenze zum Beispiel. Aber auch bei Ihnen braucht natürlich das Ehrenamt das Hauptamt. Und die finanzielle Förderung scheint auch hier ein Problem zu sein oder ein Hemmnis zu sein. Ja, ich eröffne jetzt die Diskussionsrunde und würde Frau Ruf bitten, zu beginnen.
Ja, also erstmal schönen guten Tag an alle, die hier sind, im Raum oder an den Bildschirmen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns und mit uns debattieren. Wir sind ja vor allem hier in der Runde zusammengekommen. Natürlich wollen wir hören, wie die Projekte laufen, wie die Arbeit vor Ort läuft und was gut läuft. Aber natürlich wollen wir vor allen Dingen auch hören, wo der Schuh drückt, welche Möglichkeiten Sie sehen, wo wird gesagt, dass noch ein bisschen nachgearbeitet werden muss. Wir haben da jetzt schon ein bisschen was zugehört. Ich habe zwei Fragen. Eigentlich geht die fast an alle. Mich würde natürlich auch noch mal die Wiesbadener, das ist mein Wahlkreis, die Perspektive freuen. Aber die Frage, wer engagiert sich im Alter und wie sozusagen, ob es da auch, wie wir das in anderen Alterskohorten sehen, dass dort Ehrenamt nicht so sehr in den finanziell schwierigen Gruppen existiert. Also die engagieren sich weniger ehrenamtlich als die, die sozusagen finanziell stabiler sind. Das heißt, wie kann man sozusagen dieses Problem vielleicht auch schnell und möglichst bürokratiearm, also wie kann man da Ehrenamt den Rücken stärken? Und die zweite Frage, ich glaube, hier ist niemand da, der die aus einer ländlichen Region. Mich würde auch mal interessieren, wie Ehrenamt, weil das in ja Essen, das ist eine Großstadt, Wiesbaden ist jetzt auch keine allzu kleine Stadt, obwohl wir natürlich auch Vororte haben, aber ich mag jetzt nicht den ÖPNV in Wiesbaden mit dem Werra-Meißner-Kreis irgendwie in Hessen, Nordhessen vergleichen. Also wie unterscheidet sich Ehrenamt von älteren Menschen in Ballungszentren und im ländlichen Raum? Und wenn es jemand beantworten kann, wie könnte man da sozusagen auch sicherstellen, dass auch dort Menschen sich engagieren können, die vielleicht auch nicht mobil sind, weil es Auto fehlt, weil es keine guten ÖPNV-Verbindungen gibt? Was kann man da noch tun? Dankeschön.
Ich würde zwei weitere Wortmeldungen hinzunehmen, die von Herrn Gassner-Herz und Frau Fester.
Ja, ich wurde aufmerksam bei einer Anmerkung von Ihnen, Frau Schilling. Sie haben gesagt, Sie hören auch Dinge, die sonst in Untersuchungen nicht so öffentlich werden. Das interessiert mich natürlich brennend. Was ist so Ihr Eindruck, was Menschen beschäftigt, was dann sonst nicht so bekannt wird und was uns dann vielleicht auch nicht so ganz auf dem Schirm ist? Und ich habe die Vermutung, dass Sie wohl auch sehr häufig mit wirtschaftlichen Sorgen von Menschen konfrontiert werden und das dann auch häufig mit Konflikten mit Sozialbehörden, Rententräger, Krankenkassen und sowas zu tun hat. Wo sind da Ihre fachlichen Grenzen und was tun Sie, wenn in Ihrer Beratung die fachlichen Grenzen erreicht sind?
Frau Fester?
Ja, vielen Dank. Ich kann mich im großen Teil den Fragen von Frau Ruf auf jeden Fall anschließen. Ich glaube, das war ja auch der Punkt, Herr Rathmann, an dem Sie unterbrochen wurden vorhin. Und mich hat aber tatsächlich der Konnex, den Sie da hergestellt haben, sehr interessiert zum Thema Unterrepräsentation von alten Frauen im Ehrenamt, was offensichtlich etwas mit dem Gender Pension Gap zu tun haben wird. Zumindest habe ich Sie bis zu dem Punkt noch ausführen hören, würde Ihnen gerne die Gelegenheit geben, diesen Punkt noch auszuführen. Und dann aber andererseits eben auch die Frage stellen, die Frau Ruf ja schon angedeutet hat. Wir gucken uns das Ganze aber natürlich aus dem Engagementbereich an. Das heißt, ich glaube, solche Fragen wie Auflösung vom Ehegattensplitting oder Anhebung des Rentenniveaus, das ist etwas, was wir hier nicht befassen, sondern wir versuchen uns eben unter Umständen mit bürokratischen Hürden oder mit der Förderung auf anderen Ebenen von Engagement und Ehrenamt zu beschäftigen. Ich finde, jede Antwort jetzt adäquat will nur darauf hinweisen, was quasi so das Handlungsfenster ist, in dem wir hier arbeiten können, und würde mich da sehr über Ihre Ausführungen freuen. Und dann auch noch einmal an Frau Schilling angedockt. Sie haben angesprochen, intersektionale Diskriminierung, also sowohl Ageismus, kenne ich aus meinem Bereich, ich bin Jugendpolitikerin, beschäftige mich viel mit Adultismus, also ein bisschen so dem anderen Spektrum, das, glaube ich, sehr viel Ähnlichkeit hat an ganz vielen Stellen, und fände aber auch total interessant, was für Auseinandersetzungen Sie auch schon mit zum Beispiel von Queerfeindlichkeit betroffenen alten Menschen haben, und genau, ob es auch da eben politische Handlungsspielräume gibt, um dem etwas mehr Raum einzuräumen, oder eben das Engagement für intersektional diskriminierte Menschen, die sich engagieren wollen, Verb verloren tun können. Danke.
Vielen Dank. Dann beginnen wir mal mit der Frage oder der Beantwortung der Frage von Frau Ruf. Die ging an alle, wenn ich das richtig verstanden habe. Wer fühlt sich berufen, dort zu antworten?
Ich könnte Herr vielleicht einen.
Beginnen Sie.
Ja, wenn ich darf. Also Sie hatten mehrere Fragen gestellt. Also vielleicht zu dem Thema niedrige Einkommen, Schrägstrich Altersarmut. Das würde ja nochmal einen Unterschied ausmachen aus meiner Sicht. Was klar ist, das meinten Sie wahrscheinlich auch gerade, das ist nichts, was man über Engagement lösen kann. Die Frage ist, nein, weil mir das manchmal auch zu einfach ist, wenn man sagt, naja, sollen sich doch engagieren oder so, oder wir müssen das nur anpassen. Was natürlich trotzdem möglich ist und was versucht werden muss, also Zugänge für Menschen, die eben nicht über entsprechende Mittel verfügen und die dadurch tatsächlich auch ausgebremst werden, also Zugänge zu schaffen. Das heißt, wir brauchen auch solche Organisationen wie Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros und gibt noch ein paar andere, die auch eine verdienstvolle Arbeit vor Ort machen. Und ich glaube, die sind am ehesten geeignet, sozusagen auch Ansätze zu finden, die eben ein bisschen offener sind. Ich hatte vorhin das nur ganz kurz angedeutet, dass man sozusagen eher zugebend vielleicht auch arbeiten muss. Und ich sage, kommt doch alle her, und wenn ihr nicht kommt, ja, dann gibt es wohl keinen Bedarf. Ich glaube, das ist ein Kurzschluss oder zu kurz geschlossen. Das müsste man, glaube ich, deutlicher noch in den Blick nehmen. Und natürlich die Altersarmut an sich anpacken, aber das ist nicht unser Business an der Stelle. Und zum Fragen ländlicher Raum, nach meiner Kenntnis sozusagen, ist es ja momentan noch so, wie gesagt, ganz neue Zahlen haben wir nicht, dass das Engagement keineswegs im ländlichen Raum geringer ist. Was allerdings der Fall ist, da wo wir Strukturschwäche haben, ja, wo wir, das gibt es im städtischen und es gibt es im ländlichen Raum. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist es manchmal sogar noch schwieriger. Da haben wir ein Problem, das betrifft nicht nur Ostdeutschland, das betrifft auch andere Regionen. Aber da, wo das auftritt und wo wir dann auch keine Anlaufstellen gleichzeitig haben und keine Vereinsstrukturen und nicht all dieses oder jedenfalls schwächer ausgeprägt, dann beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Und da, finde ich, müssten wir deutlich mehr Initiative reinbringen. Das können auch nicht nur die kleinen Organisationen alleine machen. Da könnten Sie auch, glaube ich, Unterstützung auch vom Bund gebrauchen, um da noch deutlicher reinzugehen.
Ja, vielleicht antworte ich erstmal auf die Frage, warum die Älteren überhaupt sich dafür interessieren. Es geht nach dem, was wir am Telefon vernehmen, immer darum, Sinnhaftigkeit und gebraucht werden. Weil wenn man aus dem Erwerbsleben ausscheidet, wird man ja faktisch nicht mehr gebraucht, ne? So in unserer Leistungsgesellschaft. Und insofern klagen ganz viele darüber, dass sie unsichtbar werden. Und deswegen habe ich auch vorhin dieses Wort benutzt, wir sind Ohr und Stimme der Unsichtbaren. Weil sie verschwinden einfach aus dem öffentlichen Leben. Und wenn sie aber Ehrenamt wahrnehmen können und die Ausstattung dafür haben, dann gibt es Sinn und dann gibt es Sinnhaftigkeit, gesehen werden, erlebt werden und gebraucht werden. Also dann sind sie Teil der Gesellschaft, was sie sonst oftmals nicht mehr im Gefühl haben. Das ist das eine. Unterschiede zwischen Land, Stadt und Land stelle ich auch nicht fest. Allerdings gibt es das größere Problem, dass auf dem Land Informationen noch schwerer zu erreichen sind, wenn ich einmal aus dem Netz rausgefallen bin. Also um auf Ihre Frage auch nochmal direkt zu antworten, was wir hören, sind eigentlich auch natürlich die ganzen Probleme mit Versorgung und Kranken und Gesundheitswesen, alles, was da so kommt, vor allem Pflege und Entlastung, alles das ist alles da. Aber was eigentlich immer ganz deutlich sichtbar wird, ist, dass die Statistiken, also dieser D21-Bericht über die Digitalisierungsnutzung in Deutschland, benennt ja 15% der Menschen, die Sie befragt haben, als Vermeider bzw. Aussitzer. Das heißt, da ist eine Schuldzuweisung drin dafür, dass man keinen Zugang zu digitalen Informationen hat. Und das ist auch nachvollziehbar, weil die Soziologen, die diese Studien erheben, natürlich nur die an der Strippe haben, die man eben erreicht. Wir haben die anderen. Und wir hören dann eben, sie haben nicht die Möglichkeiten, sie haben nicht die Unterstützung, sie kriegen nicht die Hilfe, sie haben nicht die finanziellen Mittel. Das heißt, Digitalisierung geht an ihnen vorbei, nicht weil sie das wollen oder aussitzen, sondern weil sie es nicht können. Und an der Stelle gibt es halt Unschärfen in der Forschung, die wir ein Stück weit ausbügeln können mit dem, was wir am Telefon haben. Genau. Und zu dieser ganzen Ageismus-Debatte, was wir erleben ist, und ich glaube, das ist den meisten Menschen nicht bewusst, wenn sie von der älteren Generation sprechen, es ist die Altersspanne zwischen 60 und 115. Meine älteste Anruferin war 109 Jahre alt, topfit im Kopf. So. Da sind also ganz unterschiedliche Erlebensspektren dahinter, ganz unterschiedliche Anlässe, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und diese Vielfalt gehört in die Öffentlichkeit und dort ist sie nicht. Und wenn diese Vielfalt in der Öffentlichkeit sichtbar wird, dann werden auch solche Interdependenzen in der Diskriminierung letzten Endes ganz anders zu bearbeiten sein, als das mit der Ignoranz gegenüber dem Alter oder der älteren Generation möglich ist.
Vielen Dank. Herr Rathmann, Sie waren auch noch gefordert, beziehungsweise Ihr Statement weiter fortzusetzen. Frau Fester hatte Sie da aufgefordert.
Es waren wohl ein paar zu viele Folien. Aber sehr wichtige, richtige Dinge werden hier gesagt, dass wir auch ältere Menschen nicht als eine homogene Gruppe verstehen. Und schauen wir auf Altersarmut, ist es ja sehr mehrdimensional. Also wenn ich nicht viele Ressourcen finanzieller Art habe, dann erlebt man sich vielleicht häufiger auch als selber bedürftig oder vielleicht auch nicht mitgemeint, wenn aufgefordert wird, sich zu beteiligen. Dann eventuell auch die Herausforderung, dass man im Alter auch noch arbeiten muss. Also das ist auch dann eine zeitliche und eine energetische Ressource, die dort konkurriert mit dem Wunsch, sich zu engagieren. Und Armut bedeutet leider häufig auch natürlich Krankheit. Und das ist auch etwas, was hemmen kann, sich zu engagieren. Die Frage nach Unterrepräsentation von älteren Frauen im Ruhrgebiet, ich glaube, da ging dann gerade unter noch der wichtige Zusatz mit unterdurchschnittlichem Rentenniveau. Das eben wäre dann der Punkt, was ich gerade beschrieben habe mit der Altersarmut, was da für Herausforderungen sind. In der Großstadt hat man natürlich auch nochmal die Besonderheit der Vereinzelung, vielleicht auch der Anonymität oder auch der Schnelllebigkeit, wo man dann mit zunehmendem Alter sich eben nicht mehr gesehen oder sicher fühlt. Das sind alles so Dinge, die man eben mitbedenken muss, wenn man Angebote strickt oder über dieses Thema spricht. Und ein Punkt, der auch noch zu der Frage der Geschlechterunterschiede zu sagen, wer Frauen über 70, da sinkt die Engagementquote zunehmend, eben weil diese Zielgruppe häufig auch noch in informellen Hilfestrukturen gefragt ist. Also die berühmte Care-Arbeit, das Pflegen von Angehörigen, sei es dem Ehemann oder vielleicht, wenn die Eltern hochaltrig sind, auch noch die. Also das sind alles so Dinge, die man mitbedenken muss. Und was kann man da tun? Natürlich die Anlaufstellen unterstützen und da auch Projekte schaffen, die genau diese Erkenntnisse dann umsetzen in praktische Arbeit. Man kann aber auch ganz klassisch Töpfe schaffen, also die Aufwandsentschädigungen, die ja helfen würden, dass, wenn ich mir eher noch nicht leisten kann, was so banal klingt, wenn ich vielleicht noch nebenbei jobben muss, dass ich dann durch diese Form des Ehrenamts, vielleicht ist es dann auch nicht Ehrenamt, sondern eine neue hybride Form zwischen Minijob und Ehrenamt, aber in der sinnhaften Tätigkeit für die Gesellschaft, für andere, wenn ich da noch etwas kriege, dann hat das, glaube ich, einen hohen Mehrwert für die Person, einmal zur Sicherung der begrenzten finanziellen Ressourcen, aber auch für die Wertschätzung, für das eigene Erleben, dass das, was ich mache, gewollt ist, dass ich gesehen werde, dass ich Teil der Gemeinschaft bin. Und genau, das sind so Dinge, die wir mitdenken sollten, wo die Politik auch durchaus etwas tun kann.
Herzlichen Dank. Dann würde ich die nächste Fragerunde. Herr Edelhäuser, Sie haben das Wort.
Danke, Frau Vorsitzende. An alle die Frage, so der Spruch bei uns heißt, was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das heißt, wer in jungen Jahren vielleicht schon ehrenamtlich engagiert ist, wie läuft dann über das, sagen wir, Erwachsenenalter hinaus, auch in den Seniorenbereich rein? Sind es welche, die jetzt sich selber ehrenamtlich engagieren, die früher schon engagiert waren, wie sie jung waren? Oder sind es welche, die jetzt, sagen wir mal, weil sie jetzt sagen, jetzt sind wir in dieser Lebensphase, jetzt haben wir Zeit, wir haben vielleicht auch das nötige Geld, um jetzt nicht eben arbeiten zu müssen. Sagen wir mal, bei uns im ländlichen Raum ist es schon so, dass wir jetzt doch eher gesettelte Menschen mittleren oder höheren Alters haben. Wie schaut es da bei Ihnen aus? Und bei der Frau Schilling noch die Nachfrage. Da haben wir das Berlin und Nordrhein-Westfalen sind die einzigen Bundesländer, die Sie unterstützen. In Anführungszeichen, warum ist es so? Warum sind es jetzt gerade die zwei und warum sind es die anderen nicht? Also sind die Bayern, hocken die auf ihrem Geld und sagen, ja, das sollen die zwei machen, die eh keins haben? Oder, nee, also blöd gesagt, warum sind es jetzt genau die zwei Länder und die anderen gar nicht? Und haben da hingeschrieben, haben gesagt, nee, sie kriegen von mir nichts, weil sie jetzt nicht, also welche Gründe geben dann, sagen wir als Bayern an, dass sie nichts zahlen?
Ich sehe keine weitere Wortmeldung im Moment. Dann würde ich direkt an Frau Schilling übergeben und die weitere Frage an alle dann nochmal.
Ja, vielen Dank für die Frage, weil das ist mir auch ein Rätsel, muss ich ganz ehrlich gestehen, warum andere Bundesländer nicht bereit sind, sich zu beteiligen. Fakt ist, Berlin ist unser Gründungsstandort, klar. Hier haben wir sozusagen mit Zähigkeit und Beharrlichkeit erreicht, dass letzten Endes das Land Berlin für diese wichtige Aufgabe mit einsteht. Wobei ich dort auch in diesen Jahren, wir sind jetzt ja wie gesagt seit 6 Jahren durch Berlin gefördert, auch eine gewisse Müdigkeit feststelle, weil Berlin natürlich sagt, wir haben nicht Lust, für alle Bundesländer ein Angebot zu finanzieren, das allen gilt. Und wir müssen schon sehr achtsam sein in unserer Berichterstattung, um zu rechtfertigen, dass Berlin sich mit diesem großen Anteil beteiligt und was wir ansonsten noch über Spenden und Stiftungen und so heranorganisieren. Und NRW hat einfach einen Ministerpräsidenten, der zu Beginn seiner Regierungszeit gesagt hat, Einsamkeit ist ein Thema für mich. Und damit ergab sich dann der Kontakt und dann letzten Endes auch eine vergleichsweise im Vergleich zu Berlin kleine Förderung, aber immerhin. Die anderen Bundesländer haben wir angeschrieben, wir haben versucht, in einer Fachministerkonferenz das Thema mit aufzubringen. Dort wurde es dann aber abgewinkt. Ich behaupte jetzt mal ganz dreist, wenn ich mir das Finanzbudget unseres Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angucke, ist, glaube ich, soviel ich weiß, der Haushaltsansatz für die Senioren der geringste. Und das sagt etwas über die Wertschätzung von alten Menschen in unserem Land aus. Und diese Wertschätzung drückt sich für mich auch darin aus, dass Bundesländer abwinken und sagen, ihr macht das doch sowieso, es ist schön, dass ihr das macht, wir geben unser Geld in unsere kommunalen Strukturen, Punkt. Das ist die Antwort, die wir in der Regel kriegen.
Gut, die erste Frage von Herrn Edelhäuser war an alle gerichtet. Wer fühlt sich noch berufen?
Ich weiß nicht, ob man sieht, dass ich die Hand hebe.
Nee, virtuell das sieht man leider nicht. Aber Frau Kuhl, ich erteile Ihnen dann das Wort.
Okay. Gerne. Ja, vielen Dank. Genau, ich wollte auf die Frage eingehen, ob die Menschen, die sich engagieren, ein Leben lang engagiert haben oder dann neu im Ruhestand, wenn sie Zeit haben. Also da kann man sagen, auf jeden Fall beides. Über Projekte wie Generation 50+ haben wir auch versucht, den Übergang Beruf Ruhestand zu begleiten, dass Menschen, die sich vorab noch nicht engagiert haben, über solche Projekte in ein Engagement geführt werden. Da kann man aber jetzt aktuell auch sehen, dass die Erwerbsphase länger geht, die Erschöpfung auch oft da ist. Das habe ich auch im eigenen Familienkreis gesehen, dass man sich erstmal eine Pause gönnen möchte und es da wichtig ist, den Menschen, den sogenannten Babyboomern, diese Pausephase auch zu gönnen, aber dann auch wieder zu bekommen für Engagements. Und da gibt's verschiedene Engagementfelder oder Projekte, die auch in Seniorenbüros angeboten werden. Ein Beispiel davon ist beispielsweise Radeln ohne Alter, wo ehrenamtliche Rikscha-Ausflüge für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen angeboten werden. Und da in diesem Projekt erleben wir es immer wieder, dass Menschen, die vorher noch überhaupt nicht engagiert waren, sich vor allem auch ältere Männer, muss man sagen, dieses Engagement neu für sich wählen, weil es was ist, wo man draußen ist, aktiv ist, tüfteln kann und was, wo man ungebunden sich engagieren kann, wo wir einfach merken, die waren in ihrem ganzen Leben noch nicht engagiert und in diesem Projekt beispielsweise finden sie dann in der im Ruhestand, im Unruhestand zu diesem Projekt. Genau, das als kleines Beispiel.
Vielen Dank. Ich habe gesehen, dass Frau Schmidt, glaube ich, auch. Ja, bitteschön.
Ja, würde ich auch gerne. Es ist, wir beobachten, dass es tatsächlich so ist, sowohl als auch, so wie wir es gerade gehört haben, es gibt Menschen, die jetzt neu in einer neuen Lebenssituation sind und da natürlich sagen, jetzt will ich das mal ausprobieren und will mich wirklich einbringen. Ich habe die ganze Zeit keine Zeit gehabt, aber ich habe auch Angst vor dem Verlust, irgendwo nicht mehr dazu zu gehören. Das ist so ein ganz entscheidender Aspekt. Solange man im Beruf ist, gehört man eben zu einer Gemeinschaft dazu, da gehört man zu einer Institution. Und dann, ja, was wird danach? Und da gibt es ein ganz großes Bedürfnis zu sagen, ich möchte das wieder und möchte mich auf die Art und Weise dann einbringen. Aber ich möchte erstmal was ausprobieren. Ich brauche tatsächlich eine Orientierung, eine Möglichkeit, erstmal reinzuschnuppern und dann vielleicht auch wieder rauszugehen, ohne dass ich mein Gesicht verliere. Das ist, glaube ich, eine große Angst, gerade bei denjenigen, die keine Erfahrung mit Engagement bisher gesammelt haben. Und deshalb kurzfristig, projektartig, dann mal reinschnüffeln, gucken, passt meine Kompetenz zu dem, was erwartet wird? Lerne ich was Neues dazu? Geht es mir gut damit? Und wenn ich Nein sage, dann kann ich auch wechseln und kann mir was Neues suchen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt und auch ein Appell an die Organisationen, die Ehrenamtliche suchen und einsetzen wollen, sich da ein Stückchen auch ja auf die spezielle Lebenssituation der bisher Unerfahrenen einzulassen. Und ein anderer Aspekt, bei denen, die bisher immer schon engagiert waren, stellen wir durchaus einen Verlust fest. Also die klassischen Vereine verlieren Engagierte und sie verlieren sie vor allem da, wo sie diese sogenannten Funktionärsaufgaben bisher wahrgenommen haben, weil manche Ältere das eben schon ganz, ganz lange gemacht haben und sagen, jetzt ist auch mal gut. Und weil es oft auch wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Also bei unserer Ehrenamtsagentur gucke ich in den Ehrenamtsfinder und da sind mindestens 10 Angebote. Wir suchen Schatzmeisterinnen und Kassiererinnen für unseren Verein. Das wird Gründe haben, warum das gerade in dem Bereich dann so ist. Also ich glaube, da müssen die Vereine auch nochmal ein bisschen, aber auch die Gesetzgebung dran arbeiten, was zu verändern.
Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Das kann ich durchaus bestätigen. Im ländlichen Raum ist das in der Tat auch so, dass viele Vereine, Institutionen jetzt dann auch die Köpfe der Vereine suchen und gebrauchen können, weil diese doch schon lange im Amt sind und jetzt auch mal sagen, ich möchte da nicht mehr aktiv werden. Ich habe Herrn Rahn noch, der sich zu Wort melden möchte.
Nur ganz kurz, vielleicht ergänzend. Also das stimmt alles, was gesagt wurde. Das Engagement ist ja sehr vielfältig, deshalb gibt es so und solche. Es gibt auch, natürlich gibt es noch die traditionellen Strukturen, die würde ich jetzt nicht abschreiben. Auch sozusagen das ganze Sportwesen und so weiter, da sind ja die meisten Leute auch aktiv. Und das wird ja auch, auch so bleiben zunächst mal, das ist auch gut und richtig so. Aber ich glaube, wir müssen gucken, dass wir die Leute abholen, also neben denen, die sozusagen es schwieriger haben, den Zugang zu finden, die haben wir ja schon benannt, überhaupt auch stärker an den, vorhin hatte ich es angedeutet, an den Interessen, den eigenen Interessen der Leute anzudocken. Und nicht zu sagen, wir haben ja ein wunderbares Ehrenamt für dich, ist auch nicht aufwendig und siehe da, es ist doch, die riechen im Braten und machen es nicht. Und ich würde es auch nicht machen. Und deshalb finde ich, müssen wir da sowohl in den traditionelleren Strukturen, nennen wir es mal so, als auch bei dem freien Engagement, freieren, ungebundeneren Engagement, da andere Zugänge finden und mit den Leuten in den Dialog gehen und sagen, was wollt ihr denn machen? Ja? Und das ist ein Sinnangebot und nicht irgendwie eine Aufgabe, die man dann schultert. Ja? Das nur als
Vielen Dank. Vielleicht kann ich da noch
ja, gerne.
Kurz was zu ergänzen. Genau das, was Erik Wahn gerade gesagt hat, ja, kann ich nur unterstreichen. Die Herausforderung ist, glaube ich, nur, dass es diese Strukturen braucht, laut Gemeinnützigkeitsrecht, um Spendengelder und so weiter bekommen. Und deswegen ist so wichtig, ist, dass es die Infrastrukturen gibt, wie beispielsweise Seniorenbüros oder Ähnliches, die die Projekte dann unter sich laufen lassen. Also wir haben ganz viele Mach mit und so ähnliche Projekte, dass die Engagierten dann vor Ort genau ihren Interessen nachgehen können. Aber wenn sie nicht angedockt sind an irgendeine Infrastruktur, die laut Gemeinnützigkeitsrecht auch Spendengelder, Förderanträge von Stiftungen und so weiter stellen kann, dann sind diese Personen aufgeschmissen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch in Zukunft es diese Infrastrukturen gibt, die diese Menschen aufnehmen, weil wenn sich vereinzelte Babyboomer, sage ich mal, gründen, um Initiativen zu gründen, werden sie da stehen und keine Gelder für ihre Arbeit bekommen. Und deswegen ist gerade da auch die Infrastruktur so wichtig.
Vielen Dank. Ich habe Frau Ruf auf der Liste. Ja, Frau Ruf, Frau Fester und Herr Reichert.
Ja, wir haben, also das, was ich eben gehört habe, also viel von dem, wir sind ja alle in unseren Wahlkreisen engagiert und wir kennen die Strukturen vor Ort. Was ich gemerkt habe, also wenn ich Statistiken lese, manchmal unterscheidet sich das mit persönlichen Eindrücken von vor Ort. Deswegen ist es gut, wenn man irgendwie auch mal Besonderheiten von vor Ort auch hört. Dazu hätte ich eine Frage, weil ich auch die Statistiken kenne. Aber wie sieht das dann mit Engagement aus? Also ich mache mal ein Beispiel, ich mache es mal sehr konkret, sonst kann ich es vielleicht nicht gut beschreiben. In meinem Umfeld kenne ich Menschen, die zum Beispiel jetzt, wo sie nicht mehr berufstätig sind, an Schulen gehen als Lesepaten zum Beispiel oder sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe, in der Hausaufgabenbetreuung, beim Spracherwerb engagieren. Das heißt eigentlich ja sozusagen die Arbeit machen, die klassischerweise eine staatliche Aufgabe ist, Unterstützung. Wie wird das denn vor Ort, also in Essen, in Wiesbaden etc. pp. Gehandhabt und wie sozusagen, wie groß ist da der Bedarf und wie groß ist das Angebot an Seniorinnen und Senioren, die sagen, ja, ich mache das?
Ich würde jetzt Frau Fester noch hinzunehmen.
Also ein bisschen, ich formuliere die Frage einfach mal heran. Sie hatten vorhin einmal über Altersgrenzen gesprochen und mich interessiert das. Also was für Altersgrenzen gibt es wo? Ich kenne so sicherheitsbedingte Altersgrenzen bei der Feuerwehr, aber bei Ihnen klang das so ein bisschen mehr nach, das gibt es eigentlich überall. Und genau, also das wüsste ich gerne auch, wo es vielleicht nicht sinnhaft ist und wo es sinnhaft ist, ob es eine Sinnhaftigkeit gibt. Und daran so ein bisschen angedockt und das ist dann vielleicht auch was, wo einfach alle zur Stellung nehmen können, die dazu etwas wissen. Das ist eher so eine politische Einschätzung. Es gibt ja auch so Gruppen wie die Omas gegen Rechts. Bei uns, ich glaube aber, das gibt es in vielen parteilichen Strukturen, gibt es die Grünen 60+, heißen die. Also Gruppen, die ganz explizit erst ab einem gewissen Alter aufnehmen, also dann eben in aller Heterogenität der Generationen, die dort erfasst sind, eben doch eine homogenere Gruppe und keine generationelle Begegnung. Ist das gut, dass es die Grandparents for Future gibt und sie sich nicht zu den Parents for Future oder zu ganz Fridays for Future irgendwie dazugesellen können? Genau, also ist sozusagen so ein Alterskohorten auf so eine Art und Weise auch in Gremien zusammenzusetzen, schlau oder nicht so schlau?
Herr Reichert.
Ja, zwei Fragen. Zunächst mal, Frau Schilling, Sie hatten ja heute schon mehrfach das Thema Einsamkeit hier auch. Einerseits, sage ich mal, würde ich von Ihnen gerne wissen, wie kann Politik dabei unterstützen, dass aus dem Ehrenamt heraus etwas gegen Einsamkeit getan wird. Aber andererseits auch die Frage, Sie sind ja mit vielen Menschen dann im Gespräch auch über Ihre Organisation. Gibt es auch von den Menschen direkt, also aus den Gesprächserfahrungen, die Sie haben, Dinge, die dort in diesem Kontext gewünscht werden oder wo da vielleicht Vorschläge sind, wo gesagt wird, Mensch, das oder das könnte getan werden. Hier könnte die Politik irgendetwas Sinnvolles gegen Einsamkeit tun, weil das wären ja dann mal wirklich Impulse, die vielleicht auch von den Menschen selber an Sie auch herangetragen werden. Das würde mich interessieren, ob es das überhaupt gibt und wenn ja, was es ist. Und an Sie, Herr Rahn, habe ich eine Frage. Sie hatten da vorhin einmal gesagt, ich sage mal, die strukturellen Schwierigkeiten, da haben Sie einmal von Ostdeutschland gesprochen. Da wollte ich jetzt gerne wissen, gibt es tatsächlich in irgendeiner Form ein Ost-West-Gefälle oder ist das mehr, sage ich mal, damit zu begründen, dass es, sage ich mal, dass der Osten ja strukturell, also auch von der Bevölkerungsdichte her und Ähnlichem, eben in vielen Bereichen hinter dem Westen zurückliegt? Ich meine, das ist jetzt nicht an wirtschaftlicher Stärke, sondern eben einfach, es leben dort ja relativ, das sind ja fast alles große Flächenländer, Sachsen-Anhalt oder so, wo ich jetzt herkomme, da ist es halt einfach so, da leben eben auf einer Fläche, wo in Berlin mehrere Millionen Menschen leben, 200.000 oder so.
Vielen Dank. Ich fange mal hinten an. Herr Rahn, möchten Sie gleich antworten?
Ja, das waren ja, also Herr Reichert, ja, das ist schwer zu beantworten. Also rein statistisch gibt es ein deutliches Gefälle. Also es gibt sowohl ein Nord-Süd-Gefälle, was Engagementbeteiligung betrifft, also das Vorzeigeland ist immer Baden-Württemberg, sozusagen, was die Beteiligung im Engagement betrifft. Das geht durch alle Alterskohorten durch. Es gibt gleichermaßen gibt es ein Gefälle sozusagen von West nach Ost, was Engagement betrifft. Jetzt kann man natürlich sagen, wo ist Ursache, wo ist Wirkung. Jedenfalls sagen die Zahlen das. Und wie ich deute das so oder andere deuten das auch so, dass es natürlich was mit den Strukturen vor Ort zu tun hat, dass es damit was zu tun hat, nicht nur, dass es flächiger ist, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg und so. Das erklärt sich ja quasi ein Stück selber, aber es gibt eben auch weniger Angebote insgesamt. Und wenn wir sagen, wenn wir jetzt auf unsere Strukturen gucken, Infrastrukturen, die wir ja für wichtig halten vor Ort, da zeigt sich das Bild genauso. Wir haben deutlich weniger Seniorenbüros in Ostdeutschland, obwohl es damals mal ganz in früheren Zeiten ein extra Modellprogramm nochmal des Bundes gegeben hat. Das hat sozusagen nur zeitweise gefruchtet und manche sind auch wieder in eine Primel eingegangen. Das ist so. Und jetzt aus meiner von ganz konkreten praktischen Erfahrungen. Ich begleite hier ein Partnerschaftsprogramm für die BAS auch. Ich habe sagen und schreibe 2 Standorte in Ostdeutschland. Und das ist mir zu wenig. Aber es ist auch nicht so, dass mir das Wurst ist, sondern ich kümmere mich auch drum. Es gilt auch für die anderen Träger. Ja, das ist jetzt ein spezielles Thema. Da geht es um Flüchtlingsunterstützung. Das wird jetzt gerade nicht zwingend einfacher. Aber ist generell so. Und das ist aber weitlich beschrieben. Soll ich die andere Frage auch gleich, sofern das...
Dürfen Sie, wenn Sie gerade das Wort haben, dürfen Sie gerne.
Ja, also zur Frage der Altersgrenzen hatten Sie gefragt, Frau Fester. Also ich bin nicht auf dem allerletzten Stand, muss ich hier zugeben, aber es gibt sozusagen neben den Rettungsdiensten gibt es noch natürlich in sogenannten klassischen Ehrenämtern, Schöffinnen und so weiter, gibt es gewisse Altersgrenzen. Es gibt, soweit ich weiß, auch im Sport teilweise welche. Ich bin generell dagegen. Also wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, aus fachlicher Sicht wäre ich da strikt dagegen, weil es überhaupt nicht plausibel ist. Ja? Also ich glaube, dass das Alter eine relativ geringe Aussagekraft hat, darüber, wie aktiv, wie mobil oder sonst wie jemand drauf ist und verantwortungsvoll. Und deshalb würde ich die generell ganz und gar abschaffen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Und deshalb... könnte man es auch generell abschaffen. Ja.
Okay, vielen Dank. Frau Schilling.
Auch wenn Sie mich dann nicht danach gefragt haben, diese Ost-West-Geschichte beschäftigt mich sehr. Ich war vor 30 Jahren in Sachsen-Anhalt Staatssekretärin für Frauenpolitik und konnte dort beobachten, dass in diesen Jahren die jungen Frauen aus den ländlichen Regionen abwanderten, weil ihnen die allerwenigsten Chancen für eine berufliche Bildung und Entwicklung gegeben waren. Diese Generation fehlt im Osten. Die ist, weil sie im Westen dann Familien gegründet hat, auch nicht wieder zurückgegangen in der Regel. Das heißt, wir stellen heute in den ländlichen Gebieten im Osten stellen wir einen Männerüberschuss fest. So, und das macht natürlich was mit Ehrenamt, weil Männer sind im Ehrenamt eher dort, wo es um diese Strukturen geht, von Sport und Feuerwehr, aber wo es um die sozialen Strukturen geht, wo die Mehrheit der Ehrenämter letzten Endes sich begründen, fehlen die Frauen, die das machen. So, das ist jetzt eine kühne Schlussfolgerung, einfach aus dieser demografischen Entwicklung heraus, die meines Wissens noch nirgendwo wirklich untersucht wurde, aber ich denke, das wäre untersuchenswert, auch durch die Politik. So. Altersgrenzen möchte ich nicht so unbedingt in Frage stellen. Sie sind durchaus sinnvoll an manchen Stellen. Zum Beispiel ergeben sie sich aus den Rahmenbedingungen. Telefonseelsorge ist damit verbunden, dass man dazu in ein Büro fährt in der Regel, um dort diesen Dienst am Telefon zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo die Mobilität eingeschränkt ist, die Verbindungen im ländlichen Raum sind ja äußerst schlecht. Ne? Wenn man nicht mehr Auto fahren kann, kann man auch nicht mehr ins Büro fahren. Das heißt, wir profitieren davon, dass die Telefonseelsorge Menschen ausmustern muss, weil die nicht mehr mobil genug sind. Aber wir können sie mit der entsprechenden Technik versorgen. Die können für uns arbeiten. Wunderbar. Genau. So diese Homogenisierung von Gruppierungen finde ich auch ist differenziert zu betrachten, weil Menschen mit gleichem Erfahrungshintergrund in der Gemeinschaft durchaus wirksamer sein können, weil sie sich nicht so viel erklären müssen von den Erfahrungshintergründen der anderen. Also insofern finde ich Altersgruppen, gebundene Gruppierungen manchmal sehr viel effektiver als gemischte Gruppierungen. Und es kann genau das Gegenteil sein. Silbernetz ist hier in Berlin in den Bürgerplattformen organisiert. Das ist nicht nur Altersgruppen total gemischt, von jung bis sehr alt. Es ist auch migrantisch sehr gemischt. Es entspricht der Berliner Bevölkerung und da ist richtig was los. Weil dort werden die verschiedenen Gesichtspunkte eingebracht in bürgerschaftliches Engagement vor Ort. Und da passiert was, weil alle Interessen berücksichtigt werden der Menschen, die in einem Kiez leben. Also kann ich nicht sagen, so oder so. Es ist beides je nach Zweckbestimmung absolut sinnvoll. Genau. Und das Thema Einsamkeit als solches. Das Fatale ist, das ist ja ein Gefühl, Einsamkeit. Entwickelt sich natürlich aus Rahmenbedingungen heraus oder aber eben auch aus Veranlagung heraus. Es ist subjektiv sehr unterschiedlich, aber es hat insbesondere ein Problem. Je tiefer ein Mensch in dieses Gefühl von Einsamkeit verfällt, umso weniger ist er imstande, eigenaktiv zu werden. Das heißt, wir kriegen von den Menschen, die richtig in Isolation sind, haben gerade noch die Kraft, bei uns anzurufen. Das heißt, die sind morgens am Telefon und sagen, wissen Sie was, ich habe jetzt mein Frühstück hier stehen, ich brauche jetzt 3 nette Sätze, um in den Tag zu kommen. Und das ist es, mir ist nicht möglich. Aber immerhin, das können wir geben. Die können keine Anregung geben, wie sie wieder rauskommen. Das ist es für sie, dieser einzige Anker, dieses eine Gespräch am Tag, wo man mal eine menschliche Stimme hört, die einen wahrnimmt. So, und ja, es gibt natürlich Anregungen, es gibt dieses niemand sieht mich. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin sagte. Wenn es uns gelingt, in der Öffentlichkeit die Vielfalt dieser 50 Lebensjahresspanne, Menschen in dieser längsten Lebensspanne überhaupt im Vergleich zu den Vorläufenden sichtbar zu machen, dann ist Einsamkeit per se schon ein Stückchen weiter weggerückt für diejenigen. Ach ja, öffentliche Daseinsvorsorge, das war noch die Frage. Das kam von Ihnen, genau. Also, Silbernetz hat aus den Bedürfnissen, die wir am Telefon vernommen haben, insbesondere zum Thema Digitalisierung, ist es uns hier in Berlin gelungen, sozusagen die Smart City für Senioren und Seniorinnen zu entwickeln. Zusammen mit 2 anderen Verbänden machen wir, also ein Verband, die AWO, das AWO Seniorennetz, gibt die Informationen für die Internetaffinen. Der zweite Verband, die Berliner Bibliotheken, haben die Digitallotsen. An allen 32 Standorten werden die jetzt eingerichtet, wo man als mobiler Mensch hingehen kann und sich unterweisen lassen kann, wie das zu handhaben ist. Und wir machen mit unserem Infotelefon quasi, passen wir den Rest ab. Wer nicht mehr mobil ist, der nicht imstande ist, sich diese Technik zu beschaffen und so weiter. Und ja, dieses Infotelefon ist aus einer ehrenamtlichen Initiative heraus entstanden, übernimmt ja tatsächlich die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge, eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und dort haben wir um Finanzierung gekämpft. Die haben wir jetzt für 2 Jahre, ich hoffe, es hält länger vor. Und ja, unsere Mitarbeiter an diesem Infotelefon sind alle Rentner und alle im Minijob. Weil sie sagen ganz klar, ich mache dort eine sinnvolle Aufgabe und ich will das nicht umsonst machen, weil ich kann es mir auch nicht leisten, das umsonst zu machen.
Vielen Dank.
Gerne.
Essen und Wiesbaden war noch gefordert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, mich interessiert die
die Einschätzung von vor Ort. Statistiken können wir alle lesen.
Mag noch jemand Stellung nehmen? Ja. Frau Schmidt.
Wiesbaden sagt noch was. Also zunächst mal zu den Beispielen, die wir da gehört haben, die so ein bisschen im Rande dieser Daseinsfürsorge sind oder auch der Begleitung von Alltagsprozessen, gerade Lesepaten oder Sprachunterricht. Da ging es ja auch um die Frage Angebot und Nachfrage. Also das, die Nachfrage ist riesig, aber das Angebot ist zumindest auch so bei uns in Wiesbaden, dass immer Leute da, dass sich immer Leute finden. Man könnte da unendlich mehr Menschen mit einbringen, aber es finden sich auch Leute und es sind auch sehr attraktive Jobs, die von den freiwillig Engagierten gerne angenommen werden. Also einmal diese Möglichkeit, im Kontakt zu sein, auch im Kontakt gerade mit Kindern und dieses Schulwesen da ein bisschen auch mit beurteilen zu können oder in den Kindergärten. Das sind genau die attraktiven Ehrenamtsangebote, die wir haben. Aber die Nachfrage ist grenzenlos. Das kann man ganz eindeutig sagen. Und zu der Frage dieser altersspezifischen Gruppen. Das sind ja oft Parteien, die dann Seniorenorganisationen haben. Das ist, ich halte es für eine ganz sinnvolle Geschichte, weil das ist ja ein Schritt, dass man sich auch mit dieser neuen Lebensphase wieder auseinandersetzt, dass man die Interessen der Älteren ein bisschen in den Blick nimmt und ja hoffentlich dann auch wahrnimmt, tatsächlich wie heterogen gerade diese Bevölkerungsgruppe ist und sich als Interessenvertreter dann eben entweder neu oder aus einer bisherigen Tätigkeit in diesem Feld engagieren kann. Die andere Seite, gerade die Omas und Opas gegen rechts. Also bei uns gibt es zum Beispiel keinen Ausschluss, wenn es um die Omas geht, da dürfen auch ein paar Opas dabei sein. Es kandidiert sogar ein Mann auf der Liste für den Seniorenbeirat jetzt gerade. Gerade in Wiesbaden auf der Omas gegen Rechtsliste. Und grundsätzlich halte ich davon ungeheuer viel, weil das ganz, ganz wichtig ist für uns als Ältere, dass wir auch bei diesen gesellschaftlich wichtigen Themen politisch sichtbar werden und dass auch klar wird, nee, das ist jetzt nicht eine Sache von Schülern und von Jugendlichen, sondern die ältere Generation, die engagiert sich da auch, die erkennt ihre Verantwortung und möchte da auch was verändern. Also gerade bei den Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen halte ich das für ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Signal, dass genau so eine Aussage auch im Raum steht.
Ich kann für Essen sprechen. Ich hatte jetzt mitgenommen, da war die Frage auch Verhältnis Hauptamt, Ehrenamt und ob Engagements in und an Schulen eventuell staatliche Aufgaben übernimmt. Hatte ich das richtig verstanden?
Ja, im Prinzip schon. Also, dass wir immer merken, dass es Angebote gibt oder dass es Arbeiten gibt, die auch in der Kita wie Vorlesen etc. pp. Bastelangebote, dass die ein Stück weit nicht mehr von den Hauptamtlichen übernommen werden, weil es weil der Druck immer größer wird, die Arbeitsbelastung größer wird und das Ehrenamt sozusagen als Stütze dabei steht. Und ja.
Das ist sehr vielschichtig, aber auch eine wichtige Frage, die wir uns hier als Freiwilligenagentur auch stellen natürlich. Also alle Organisationen und Einrichtungen, die über uns Ehrenämter suchen, für die wir vermitteln, die bestätigen uns schriftlich, dass durch das Ehrenamt kein Hauptamt ersetzt wird. Das ist sehr wichtig, auch um Ehrenamtliche zu schützen. Ehrenamt, aus unserem Selbstverständnis, da geht es immer um den Eigensinn. Also, dass man Dinge macht, die man auch selber für sinnhaft und wichtig und richtig bestimmt. Da wäre jetzt so Dinge wie, Sie kennen all diese Grenzfälle mit Pflege und Räumlichkeiten putzen. Jetzt in diesem speziellen Fall, auch wie es gerade schon anklang, in Essen ist der Bedarf natürlich riesig. Es gibt hier sehr viele Kinder und Jugendliche mit Defiziten, die Schullaufbahn nur so mit Ach und Krach durchlaufen. Und da sind gerade zum Beispiel auch Patenschaftsprojekte, das hatte ich ja in meinem Eingangsstatement auch umrissen, das ist ja ein Feld, wo SeniorInnen sehr gerne und sehr häufig aktiv sind, also das Vorlesen, eine Patenschaft übernehmen, Hausaufgabenhilfe, aber vor allen Dingen auch das Mut machen, als Mentoren, als Mentor, als Vorbild agieren, begleiten in einer hochsensiblen Phase, als ein erwachsener Gegenpol da sein für einen jungen Menschen in unsicheren Zeiten. Das sind ja eigentlich mehr die Dinge, die da erfüllt werden in dem Ehrenamt. Dass man das kleine Einmaleins, dass man die Vokabeln lernt, das ist das eine, aber das Ehrenamt erfüllt da ja eigentlich eine viel größere Dimension, wo, glaube ich, oder wo ich auch sagen würde, das teilen wir ja alle, wo auch gerade Menschen mit viel Lebenserfahrung einen riesen Beitrag leisten können. Und Ehrenamt reagiert natürlich immer auf gesellschaftliche Lagen und auch da plädieren wir als Freiwilligenagentur natürlich dazu, dass die Politik sich da nicht ausruht, dass wir als Gesellschaft nicht sagen, naja, es gibt dann eben Ehrenamtliche, die helfen dann den Kids, dass sie das irgendwie schaffen zum Abitur. Das ist natürlich der falsche Weg. Das System, wenn es krank ist, müssen wir etwas tun. Aber wenn es der Wunsch der Ehrenamtlichen ist, jetzt akut einem Menschen beizustehen, indem man das Vorlesen unterstützt, dann sind wir natürlich als Vermittler auch dabei und machen es möglich. Und ich glaube auch, dass es immer ein gutes Miteinander eben aus Staat und Zivilgesellschaft gibt und Aufgaben, man sich diese Aufgaben eben teilt, aber dann immer in dem Sinn, wie es die Engagierten auch wünschen.
Ja, herzlichen Dank. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Sachverständigen hier in Präsenz oder digital. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank. Ja, wir kommen vielleicht gegebenenfalls wieder einmal auf Sie zurück. Ich bedanke mich. Ja, damit schließe ich aber erstmal den Tagesordnungspunkt, würde ich sagen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3. Verschiedenes. Gibt es Wortmeldungen zu Verschiedenes? Das sehe ich, ist auch nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich auch beim Ausschusssekretariat für die gute Vorbereitung, sodass man als Stellvertreterin hier auch schnell in die Bresche springen kann. Vielen Dank dafür. Und ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit mit Herrn Gies. Sie gehen in Elternzeit, haben Sie mir vorhin verraten, für die nächste Zeit. Aber es gibt schon eine Vertretung und das ist Frau Paselli. Die wird uns die nächste Zeit hier im Ausschuss begleiten und fachlich beraten. Von daher herzliches Willkommen hier. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und alles Gute. Ja, dann beende ich die Sitzung, wenn es nichts weiteres gibt, und wünsche allen einen schönen Restabend bzw. einen schönen weiteren Arbeitstag. Und schließe die Sitzung. Bitte die Obleute hier zu bleiben, damit wir noch die Obleute-Runde besprechen können. Herzlichen Dank. Applaus